legen Sie gern etwas in den Medienhölle-Tresor.
Sowie Jan Mattes W., Jens Z. und Claudius Rogusch C. Vielen Dank.
Roast Off Radio. Die Medienhölle.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ja, liebe Medienhölle-Zuschauer, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienhölle. Sie sehen ja mich hier in einem etwas anderen Setting. Ich werde so ein bisschen bunt angeleuchtet. Das aus gutem Grund, denn ich hatte einen sehr, sehr bunten Menschen bei mir in der Radiosendung, der Sendung Time for Vinyl, zu Gast. Die Rede ist von Christian Findt. Wie ich in der Sendung erfahren habe, Chris Findt, dieser Mensch definiert sich inzwischen als nicht binär, und ich musste mich auch so ein bisschen einfummeln. Sie merken, wie man da so jemanden anspricht, so jemanden ankündigt. Da bin ich noch nicht so ganz firm drin. Sie können gerne in den Kommentaren auch reinschreiben, wie man das am besten macht. Aber es geht ja um den Inhalt, um die Seele, die Verbundenheit zueinander. Gerade die Verbundenheit von Radiomensch zu Radiomensch. Und Chris Findt hat so interessante Einblicke ins eigene Leben gebracht, hat eigentlich das Herz geöffnet. Wenn man so einen Menschen über Jahrzehnte nur als Nachrichtensprecher erlebt, dann ist das ganz interessant, auch mal diese Tür geöffnet zu bekommen und auch auf so Leute vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus der Perspektive von Chris Findt habe ich nochmal einen ganz anderen Blick bekommen. Und daher bin ich total dankbar dafür, dass ich Ihnen in dieser Ausgabe der Medienhölle diesen Menschen mal etwas näher bringen kann. Los geht's.
Mein Name ist Volker Düsbohl und Sie hören Time for Vinyl mit Philipp Nietzsche. Für die Liebe zum Vinyl und nicht nur für Erwachsene.
Ja, und mein Gast heute ist Christian Findt, bis vor einem Monat ja ein sehr treuer Nachrichtensprecher in den Weiten des RBB, vor allem aber die letzten 28 Jahre bei Radio 1. Christian, meine Güte, 1995 hat es dich zum ORB gezogen. Die Geschichte dazu, die würde ich gerne hier mal hören.
Ich war ja in Hamburg gewesen, hatte da Theologie studiert und wollte aber eigentlich schon immer zum Radio. Also eigentlich von ganz von Anfang an, als ich anfing, Theologie zu studieren, da hatte ich auch noch den Wunsch, Pfarrer zu werden. Ich hatte dann aber 1982 hatte ich mein Coming Out, und da war dann klar, dass ich bei der Kirche nichts werde, obwohl der Beruf als Pfarrer, der hatte mich immer gereizt, da konnte man auch schon sehr kreativ sein. Wie dem auch sei, ich hatte mich dann entschlossen, nach Hamburg zu gehen, um mein Theologiestudium dort erstmal weiterzumachen. Das funktionierte dann aber auch nicht so wirklich mehr. Ich war auch demotiviert und ich wollte immer zum Radio. So habe ich dann erstmal mein Studium unterbrochen. Das waren fast 6 Jahre, in denen ich wirklich da noch eingeschrieben war. Das wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Und hatte dann in der Zeit schon so medientechnische Geschichten. Ich hatte im Fotostudio, Multivisionsstudio gearbeitet. Und beim NDR schon in der Hörspielabteilung hospitiert und so die eine oder andere kleine Assistenz gemacht. Und als ich dann, um das jetzt mal abzukürzen, also ich bin tatsächlich zum Theologiestudium wieder zurückgekommen. Und über Wilhelm Reich, das ist eine lange Geschichte, der hat ein tolles Buch geschrieben, da dachte ich, das ist richtig für die Theologie was, und ich muss jetzt das Theologiestudium, das hat mich immer interessiert, Theologie, ich will das jetzt beenden, das hatte ich dann auch beendet, und als ich fertig war 1993, da bin ich dann, hatte ich noch ein Jahr lang für Arte gearbeitet und wollte aber immer nach Berlin, habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich nach Berlin. Und damals gab es dann tatsächlich, das war ja so Gründerzeitstimmung in Berlin, da gab es den ORB, den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Und ich bin dann da in die Feature-Abteilung gegangen, habe mich da beworben, habe ein Praktikum gemacht. Und als dann nach 3 Monaten das Praktikum beendet war, habe ich dann, dann dachte ich so, was mache ich denn jetzt? Und dann sagte die Dann habe ich gesagt, ich würde gerne Ansager werden, weil schon die Leute im Hörspiel gesagt haben, Mensch, Chris, du hast so eine tolle Stimme, mach doch damit was. Und dann fragte ich die Sendeleitung damals, ob ich hier Ansager werden könnte. Bei Radio Brandenburg war das damals noch. Und die sagte dann so, Ansager gibt's hier bei uns nicht mehr, das machen die Nachrichtensprecher. Da können Sie sich ja bewerben. Dann gab es tatsächlich noch so eine Audition, da gab es dann so 20 Leute, die haben vorgesprochen, so ein Casting war das gewesen, da war nur richtig mit Sprecherzieherin, Chef der Nachrichten, sogar die Wellenleitung war da, ein Tontechniker oder Tontechnikerin. Die standen hinter der Scheibe, 20 Leute waren eingeladen und ich weiß nicht, wie viele sie genommen haben, auf jeden Fall mich auch. Ich bekam dann eine Sprecherziehung und so wurde ich dann Nachrichtensprecher. Und ich muss dazu sagen, ich war damals nicht gerade mit großem Selbstbewusstsein ausgerüstet. Ich hatte dann ich hatte immer den Wunsch, Nachrichtensprecher tatsächlich auch zu werden. Das hätte ich mir nie erträumt, zu Hamburger Zeiten. Und so habe ich mir meinen kleinen Kindheitstraum erfüllt. Ich bin dann tatsächlich 30 Jahre lang Nachrichtensprecher gewesen.
Du hast gesagt, du wärst gerne Ansager geworden. Das ist ein interessanter Punkt, weil klar, du warst Nachrichtensprecher, du hast aber zu der Zeit auch schon reichlich An- und Absagen für Radiofeatures, Hörspiele und so diese Sachen gemacht. Und damit Sie, liebe Alex Berlin-Hörer, auch mal einen Eindruck von einem Christian Findt vor 30 Jahren ganz genau bekommen können. Wie es auch immer interessant, wie sich so stimmt.
Wo hast du das denn ausgegraben?
Diese Information nehme ich mit ins Grab. Aber hören Sie selber. Oh Gott.
Der Nächste bitte. Hörspiel von Wolfgang Pönisch. Es spielten Herr Endlich, Martin Seifert, Herr Lieblich, Dieter Mann, Frau Hänglich, Heide Kipp, Frau Tröstlich, Katrin Martin, Herr Schnittlich, Günter Junghans, Herr Künstlich, Hans-Uwe Bauer, Herr Nämlich, Hans Teuscher, Herr Greulich, Werner Tietze, Herr Selig, Dieter Wien. Dramaturgie, Gabriele Bigott, Schnitt, Dagmar Loke, Ton, Peter Kainz, Regieassistenz, Katrin Martin, Regie, Karl-Heinz Liefers. Produktion, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, 1996.
Es ist schon etwas, es ist schon ein bisschen gereift, das Ganze. Deine Stimme hat sich in der Zeit schon ordentlich verändert.
Ja, ja, das kommt vielleicht auch vom Rauchen so zwischendurch.
Die Joe Cocker nochmal ab und zu mal mit Whisky gegurgelt.
Ja, Whisky weniger, aber ich habe dann in der Zwischenzeit schon so die ein oder andere Zigarette abgequalmt, ja. Nee, ich meine, man wird ja auch älter, ne?
Nicht wahr?
Ja. Ich habe immer meine Stimme gepflegt und aber Peter Kainz meinte damals, das war wirklich so, er sagte, du musst was mit deiner Stimme machen, Christian. Weil das war eigentlich so eine, ich meine mich zu erinnern, dass es damals war, dass es die Regieassistentin fehlte, die eigentlich mal die Absage machte und dann sagte die Regisseurin, obwohl es war hier Karl-Heinz Liefers, wahrscheinlich war es doch eine andere Produktion, die sagte dann, mach du das doch jetzt. Und ich bin dann da mit klopfenden Herzens reingegangen. Aber ich hatte schon vorher in Hamburg für den NDR auch immer so kleine Beiträge gemacht, das weiß ich noch. Damals übrigens auch schon in Selbstproduktion auf Schnürsenkel, falls ihr das noch wisst, was das ist.
Wir sind ja ein Ausbildungssender, mein Lieber. Das musste der Radiojugend ein bisschen erklären, Schnürsenkel. Ja,
Schnürsenkel waren damals die Tonbänder. Das waren richtige Tonbänder. Die mussten noch geschnitten, geklebt werden, damit daraus dann ein hörbares Produkt werden konnte.
Tja. Das gab es dann bis 2000, ich würde sagen so 2003, da gerade so die Übergangsphase. Und dann hat man doch immer mehr so ins Digitale sich verabschiedet.
Aber ich habe heute noch 3 Schnürsenkelmaschinen von Revox bei mir zu Hause stehen und mit denen arbeite ich tatsächlich ab und zu noch. Weil Klangkunst ist ja auch mein großes Fable, dazu kommen wir vielleicht noch später. Aber das Arbeiten mit tatsächlich haptisch mit diesen Dingern in der Hand zu haben, ist halt immer schwieriger, weil man bekommt die Klebebänder auch nicht mehr so wirklich. Aber ich habe noch welche.
Naja, da gibt's ja den Herrn Wagner. Ich glaube, der hat da eine Bezugsquelle. Den können wir dann nachher mal fragen. Der mir wahrscheinlich gleich per WhatsApp schicken. Ja. Ich habe noch eine Absage mitgebracht für ein Radio-Feature, weil du hast ja eine große Liebe zu Radio-Features. Und ja, das war 1998.
Mit Material kann jeder. Aus dem Leben eines sozialistischen Kollektivs. Feature von Silvia Konrad und Kirsten Heckmann-Jans. Es sprachen Carmen Meyer-Antoni, Uta Prelle, Christian Findt. Musik Michael Rodach. Schnitt Andreas Hirschsprich. Ton Peter Kainz. Regieassistenz Katrin Martin. Regie Angelika Perl. Redaktion Dieter Joost.
Deswegen, ich habe das deshalb auch mit besorgt, weil das so interessant ist. Da ist schon deine Stimme dabei, sich zu transformieren. Sie wird schon etwas sonoriger. Sie hat etwas mehr Timbre, glaube ich, wie man das. Also es, ich finde,
ich war vor allen Dingen auch, glaube ich, schon ein bisschen sicherer geworden.
Ja.
Und das ist ja so, wenn du sicherer bist, dann kommt die Stimme mehr aus deinem
auch
ganzen
in der Art,
Körper.
Wie ich atme wahrscheinlich auch,
ja,
oder?
Genau.
Ja,
genau.
Ja. Interessant.
Ja. Ich war am Anfang war ich tatsächlich noch sehr, sehr aufgeregt und dann später, klar, natürlich, ja. Wenn du übrigens bei der Konkurrenz noch nachgehört hättest, Deutschlandradio und so, da habe ich ja dann tatsächlich auch Features gemacht, ganze Features und auch selbst gesprochen als Autor. Also ja, es ging weiter. Ich habe nicht nur Nachrichten gesprochen, sondern ich produziere auch nebenbei Beiträge für andere Sender. Für den SWR habe ich Dschungelproduktionen gemacht und so. Also die Liebe zum Radio, Philipp, ist die ist mir inhärent. Ich glaube, ich habe sie in den Genen. Ich bin ein Mensch, der Klangkunst, also der immer hörend durch die Welt geht. Ich wollte auch, damals hat mich dann mich da ausgebildet hat, zum Sprechen gefragt, ob ich denn auch, der hat sogar so Videoaufnahmen gemacht, ob ich beim Fernsehen auch was werden möchte oder so. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich mal machen, aber eigentlich nicht so. Also Fernsehen hat mich nie interessiert. Ich bin wirklich der Radiofreak. Und auch diese Sendung jetzt hier mit dir, ich habe mich auch gefreut, dass du dann gesagt hast, komm doch in meine Sendung. Ich sagte, ja klar. Komm ich mal, ich schaue mir mal Alex an oder höre mich mal an.
Was ich so faszinierend finde, ist, Radiofreaks erkennen sich auch immer.
Ja.
Oder? Das ist wie Drogendealer auf der Straße, ja. Bloß mit Radio und Tonbändern
ja,
und so.
Ich schon. Ich habe dich ja das erste Mal gesehen, als du damals mit deiner Plattenwaschmaschine angerückt bist bei Radio 1.
Ja.
Das hat mir so imponiert, dass du seitdem in meinem Gedächtnis warst und dann sind wir uns ja immer mal wieder über den Weg gelaufen.
Ja. Da hat man sich irgendwie als Verrückter manifestiert in manch einem Blickwinkel. Aber ja, ist ja auch schön. Also Hauptsache, man wird nicht vergessen. Ist ja auch irgendwie, also wenn über einen gar nicht geredet wird, ist ja auch schlecht, habe ich mal gelernt.
Ja.
Ein Stückchen Musik, über was schon sehr lange nicht mehr geredet wurde, ist das Hair-Musical, aber in Deutsch. Und ich kann mich an einen Jürgen Kuttner erinnern, der das als sein absolutes Top-Hass Stück an Musik betitelt hat. Also Platz 1, höher geht nicht.
Okay, cool.
Fand ich faszinierend. Genau, ich finde das auch mal schön. Jetzt haben wir mal jemanden, der sagt, oh nee, das finde ich so klasse. Das so spielen wir jetzt.
Also Hair war für mich als 16-Jähriger, da war ich ja noch kurz nach der Pubertät, war das für mich, dazu gibt's eine Geschichte, war für mich komplett wichtig, weil ich war damals in der Jugendgruppe in der Kirche und da gab's so einen renitentenaufsässigen Vikar mit langen Haaren, der in meiner bürgerlichen Gemeinde in Mannheim, wo ich damals war, schon irgendwie Aufruhr erzeugte. Und der hatte immer herlaufen. Und dann war ich im Mannheimer Rosengarten, gab es damals eine Aufführung her. Und da sah ich das erste Mal lauter nackte Menschen auf der Bühne. Und das hat mir so imponiert. Das hat auch was mit dem Reinhard May zu tun. Diese Freiheit, also so über die Grenzen zu gehen, Normen einfach zu spalten. Das ist her für mich gewesen. Das ist für mich auch heute noch. Und da gibt es ein Stück, ich habe mir das ja nochmal so kurz angehört, das ist ja so aktuell, das heißt Luft. Und ja, es ist wirklich seitdem leider, was die Luft angeht, nicht so viel Besseres passiert. Es ist sehr aktuell noch.
Künftig bin ich euer Plattenpriester. Ich scheiße euch so lange mit meiner ausgesuchten Musik zu, bis ihr keine ruhige Minute mehr habt. Euren Ohren stelle ich jedes Mal den Stoff vor die Tür, den sie brauchen. Und dann seid ihr irgendwann so mürbe, dann hört ihr mir.
Alex Berlin auf DRB Plus und im Stream auf alex-berlin.de.
Und Sie haben die Sendung Time for Vinyl mit Philipp Nitsche am Mikrofon eingeschaltet. Und mein lieber Christian Find, diesen Jingle, der hier gerade zu hören war mit "Künftig bin ich euer Plattenpriester", so in Hafenloher Manier. Das ist übrigens auch ein Nachrichtensprecher beim RBB.
Tatsächlich?
Ja. Vielleicht hast du ihn wieder, du hast ihn nicht wieder erkannt.
Ich habe jetzt nicht so genau hingehört.
Ja. Ist jemand, der allerdings über Antenne ab.
Ach so, naja, Kollege halt.
Ein Kollege von dir, ja. Ich habe ihn gefragt, ob er mir das macht, und er hat sofort ja gesagt, das hat mir sehr gefallen.
Den hattest du auch schon in der Sendung, oder?
Nee, aber es, was an dem total faszinierend ist, ganz kurz reingeworfen, der hat eine unheimlich liebe Frau, die er beim Radio kennengelernt hat, und mit ihr zusammen ist er durch ganz Deutschland gezogen. Die haben beide zusammen immer Radio gemacht und jetzt haben sie zwei Töchter und voll die Pferdemädchennummer läuft da. Also und, Antenne ist ja so ein totaler Familiensender und da, also, so, da haben sie so ein bisschen ihren Hafen gefunden. Ich liebe die beide wie verrückt.
Ja, das Radio ist ja auch so ein bisschen Verkupplung, ne? Bei Radio 1 sind ja auch einige Paare entstanden unter den Kolleginnen.
Ist sowieso faszinierend. Also der RBB ist wie die Berliner S-Bahn. Wer da alles mit wem Kinder hat oder für wen auch immer Alimente bezahlt oder was auch. Also es ist, ich liebe das. Es ist, mag ich. Ja. Volker Düspol nannte das Gala. Ja, Gala-Veranstaltung immer. Ich war interessant, wie er darauf kommt, aber ist ja auch egal. Wir kommen zurück zu Hell und deinem Erweckungsmoment. Was mir so gerade als Frage in den Sinn gekommen ist, dass du musst anscheinend auch ein bisschen bürgerlich behütet aufgewachsen sein. Kann man das so sagen?
Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin ja 1960 geboren. Das ist 15 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da war die Stimmung vielleicht nicht mehr ganz so piefig wie in den 50er Jahren, aber sie war es noch. 68 war ja dann erstmal so der große Aufruhr. Und bis dahin, ich bin tatsächlich in so einer Welt aufgewachsen, in der es ganz, ganz feste Regeln gab und in der man auch noch mit steifem Kragen durch die Straßen ging. Und es war einfach spießig, hoch drei, sage ich jetzt mal. Und dann kam halt diese neue Generation der Leute, die lange Haare trugen. Mein Vater wollte immer, lange Haare ging überhaupt nicht.
Die Gammlers, ne?
Die Gammler waren das da, ja. Genau. Und die alle Unordnung reinbringen in das System. Und dann gab es aber schon eben diese Stimmen, auch wie hier, wie Reinhard May hier, Icarus, ich will raus, ich will die Grenzen überwinden und mir alles mal von oben ansehen, auch meinen Horizont erweitern. Selbst so eine Stadt wie Mannheim, in der ich geboren bin, das war damals eine piefige Stadt gewesen. Mittlerweile haben sich ja die Städte alle auch so ein bisschen weiterentwickelt, Gott sei Dank, aber das Mannheimerische, die waren alles so, die haben da alles so ihre Werte gehabt, gell? Und wenn du da nicht da hier gehört hast, dann hast du da nichts zu melden gehabt. Und es ging immer nur ums Geld, gell? Es ging immer nur ums Geld. Und das, meine Eltern stammten nicht aus Mannheim, also die sind da auch nur zugereist. Aber die waren natürlich auch selbst in dieser Zeit aufgewachsen und da musste alles stimmen und da bin ich ausgebrochen. Und das war für mich, wie gesagt, habe ich schon erzählt, mit diesem Vikar, der da so aufrührerisch war und mit langen Haaren rumlief. Und dann habe ich Gitarre gelernt und dann habe ich in dieser piefigen bürgerlichen Gemeinde in Mannheim dann so tolle Leute gefunden, die komplett auch schon anders drauf waren. Und das habe ich bis heute, also ich habe so ein ganz tiefes Gefühl für Konventionen und Konventionen brechen. Das ist für mich ganz wichtig, auch für meine Kunst, die ich mache, in meiner Klangkunst. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen.
Hundertprozentig, ja.
Ich bin ja dann auch, ich hatte ja mein Coming Out, dann bin ich sowieso schon mal draußen aus der Mehrheitsgesellschaft gewesen. Ich bin immer mit dem Gefühl rumgelaufen, ich gehöre nicht dazu. Und gut, dann wurden mir irgendwelche Gruppen angeboten, homosexuelle Kirche und so, merkte ich aber auch, das sind auch irgendwie nicht so die Leute, zu denen ich dazugehöre. Und dann kam ich, um das mal so abzukürzen, als ich dann in Hamburg war, bin ich politisiert worden durch die Hafenstraße. Ich bin damals, ich hatte in der Nähe der Hafenstraße gewohnt, auf St. Pauli. Und das waren dann so die 80er Jahre, als dann der Häuserkampf losging. In Heidelberg begann der auch schon. Und diese Mischung aus Männerbewegtheit, also ich war in Heidelberg auch schon so eine männerbewegten Gruppen, da hatte ich ja mein Coming Out, dann bin ich nach Hamburg gekommen. Und das war auch so Aufstand gegen die Bürgerlichkeit, gegen das Kapital, gegen die Verwertung von Immobilien. Da bin ich dann voll eingestiegen, und da ich damals schon eine schwule Identität hatte, haben wir dann versucht, im Rahmen unserer kleinen Gruppe von Schwulen, die auch so Affinitäten hatten zur autonomen Besetzerszene, da unser kleines Feld zu finden, unsere Insel. Und ja, da gibt's viel zu erzählen. Also das ist ein Kosmos für sich gewesen damals. Ja, so sieht's aus.
Das Interessante ist, ich hatte schon mal Ingvar Jensen hier zu Gast.
Ja.
Und hat einfach auch davon erzählt, wie das war, schwul in der DDR zu sein. Wie er dann irgendwann quasi von seinen Eltern nach Berlin geflüchtet ist. Und erzählte auch so vom schwulen Leben in Ost-Berlin der 80er Jahre. Also ein bisschen jetzt eher, als du ja dann nach Berlin gekommen bist. Aber wie war dann dieses Eintreten nach Berlin, wahrscheinlich dann mehrheitlich auch ins westliche Berlin nach der Wende, für dich? Und wie war das schwule Leben, also nach deinem Blickwinkel damals zu der Zeit?
Das schwule Leben war für mich immer aus dem Blickwinkel, wie ich ihn schon in Hamburg hatte. Ich war immer in der alternativen schwulen Bewegung. Also was heißt Bewegung? Es war eine Gruppe, war eine kleine Gruppe so. Und es gab sogenannte, ich muss es jetzt mal erklären, Homoland-Treffen. Also wir haben im Rahmen unserer Projekte, ich hatte damals ein schwules Kneipenprojekt in Hamburg mit Leuten zusammen, ja, auch in einem besetzten Haus. Und dann gab es in vielen anderen Städten, gab es die auch, diese kleinen Gruppen, die in Hausbesetzung waren. Tuntenhaus gibt's ja heute auch noch, damals Mainzer Straße, heute Kastanienallee. Und es ist ja viel entstanden, so graswurzelmäßig so. Aber es gab parallel dazu auch immer so eine schwule bürgerliche Bewegung. Und mit denen wollten wir gar nichts zu tun haben. Und als ich dann in Hamburg, da wie gesagt, mein Studium dann beendet hatte und ich wollte immer nach Berlin. Gut, dann kam ich nach Berlin damals und es war ein unglaublicher Freiraum damals noch. Es war so viele Freiflächen noch, im wahrsten Sinne des Wortes, auf denen man was machen konnte. Wir haben dann so Projekte gemacht in leerstehenden Fabrikhallen, Partys organisiert, aber immer so aus dem Blickwinkel der Renitenz heraus. Wir haben das immer politisch auch verbunden. Es ging nicht nur immer darum, nur Party, Party, Party zu machen, sondern wir haben Flugblätter gehabt, wir haben unsere Messages, unser Sendungsbewusstsein voll ausgelebt. Und so habe ich Berlin erlebt als einen noch viel größeren Freiraum als Hamburg. Hamburg war ja damals auch schon die Stadt der Kaffee- und Pfeffersäcke und der Konflikt zwischen Hafenstraße und bürgerlichem Klientel war auch viel, viel härter so, während es in Berlin noch viel mehr so Freiraum gab. Und das gibt's ja heute so in der Form gar nicht mehr. Und ich bin jetzt gerade dabei, mit Freunden zusammen diese ganze Geschichte, die ich damals erlebt habe, auch so ein bisschen aufzuarbeiten, mal zu gucken, was ist aus den Leuten eigentlich damals alles geworden. Weil, wie gesagt, diese Homoland-Bewegung, die wir da hatten, das war immer so eine, das waren so dick, da kamen die Leute aus Amsterdam, aus Hamburg, aus Berlin, aus Leipzig dann, als dann schon die Mauer fiel, also auch aus ostdeutschen Gebieten, die kamen dann und wir haben uns dann einmal die Woche irgendwo auf dem Land getroffen, also eine Woche, zweimal im Jahr. Und daraus ist wie so eine Utopie. Man hat da so versucht, was anderes zu leben, eine Woche lang. Und das ist dann halt irgendwann ausgelaufen, weil wir alle in unsere Berufe gehen mussten. Das war auch so ein bisschen, vielleicht auch noch so ein bisschen studentisch organisiert damals. Und wir hatten dann halt keine Zeit mehr dafür. Und Homoland gibt's, glaube ich, heute noch irgendwie, aber ich denke mal komplett anders.
Du hast davon gesprochen, dass du ja immer schon den Tönen verbunden warst und Klangkunst
geliebt
hast. Hast du denn damals auch schon so einen Dokumentationsgedanken gehabt? Irgendwelche Kneipengeschehen aus dieser Zeit aufgenommen oder Gespräche oder irgendetwas? Gab es da irgendwelche Intentionen schon in diese Richtung? Gibt es da irgendwas?
Da war ich zu stark drin. Da hat mir der Überblick, für sowas braucht man ja so ein bisschen den Rückblick oder Überblick oder so. Ich war komplett in dieser ganzen Bewegung so drin. Und doch, es gibt was. Es gibt was, fällt mir jetzt ein. Es gibt Homoland-Nachrichten. Wir haben einmal auf einer Homoland-Woche habe ich Nachrichten gemacht. Und zwar immer, es gab den Radio Listening Room abends immer um 23 Uhr, um 0 Uhr saßen alle wie gespannt vor dem Radio. Also das, wir haben das tagsüber produziert mit, ich habe 2 Tonbandmaschinen damals mitgenommen und Aufnahmen gemacht, auch mit einem kleinen Kassettengerät. Und dann haben wir das tagsüber in so einer Radiogruppe innerhalb dieser Homoland-Gruppe produziert und eingesprochen. Das waren die Homoland-Nachrichten. Das ganze Land im Radio. Da habe ich noch den Jingle von Antenne Brandenburg verwendet. Das ganze Land im Radio. Mit Wetterbericht, Stimmungsbericht, kleinen Berichten vom Crockett, was weiß ich, was wir da alles gemacht haben. Wir haben ja auch immer so Gruppen von so AGs gehabt zu bestimmten Themen. Ja, sowas gab es dann damals schon. Das ist, liegt auch heute noch vor. Ein interessantes Tondokument der Zeitgeschichte. Ja.
Also solltest du jemals auf die Idee kommen, da mal einen Podcast draus zu machen mit den ganzen Protagonisten. Ich würde mir das wirklich anhören. Das ist
Das Problem ist halt nur, dass du das rechtlich, da müsste man die natürlich alle fragen. Und die kommen da zum Teil auch namentlich drin vor. Ich hatte zum Beispiel da auch so ein ist so eine Art Beichtstuhl eingerichtet auf dem Klo, wo alle Leute irgendwie was reinsagen konnten, unerkannt, mit so einem Diktiergerät. Die haben das dann reingesprochen und haben dann ihre Nachrichten dahinterlassen. Und dann habe ich das hinterher jetzt schneller abgespielt, damit man die Stimmen nicht erkennen kann. Lauter solche Geschichten. So. War auch Klangkunst schon damals.
Lieber mehr um deine Hausaufgaben und lass das Radio hören sein.
Du hörst ja auch immer Radio.
Das ist was anderes. Unser Leben ist schon ruiniert.
Alex Berlin auf DRB Plus und im Stream auf alex-berlin.de.
Ja, und das Ganze mit Philipp Nitsche, wie immer am Mikrofon um diese Uhrzeit montags und heute dem Nachrichtensprecher, Tausendsasser Klangkünstler Christian Finz zu Besuch in meinem Studio.
Guten Tag, Philipp.
Hallihallo, guten Tag, Philipp. Ah, das ist so herrlich förmlich. Das ist ja super. Das nehmen wir ihn direkt mal auf.
Ich mal gleich was sagen.
Du darfst sehr gerne was sagen.
Ich heiße nämlich neuerdings Chris und nicht mehr Christian.
Chris?
Ja.
Chris klingt so jugendlich.
Ja, weil ja, das außerdem, ja, ich fühle mich ja immer noch.
Du bist jetzt hier mal fitter als ich, deswegen ist es ja noch weniger verständlich, dass du beim RBB in den Ruhestand geschickt wurdest.
Ja, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ruhestand ist auch so ein komisches Wort, aber es ist ein völlig anderes Thema. Lassen wir das mal sein. Ich kann an der Stelle nur die Bereitschaft erklären, weiter in die Nachrichten zu sprechen, wenn ich darf. Ich wollte was anderes sagen. Chris ist, weil ich habe ja von der schwulen Identität vorhin gesprochen und Ulla Meinecke gehört so in diese Zeit, wo das für mich ganz wichtig war und so. Mittlerweile bin ich ja gar nicht mehr schwul und ich bin, es geht ja immer um sexuelle Identität oder Begehren so. Und für mich ist im Laufe der Zeit meines Älterwerdens die Frage nach der Identität viel größer geworden. Und ich habe mich nie als Schwuler so als von der Identität her so gefühlt, weil wie gesagt, die Schwulen, das waren eigentlich immer so ein bisschen die anderen. Aber als dann dieses Konzept der Non-Binarität aufkam, das fand ich total spannend, weil ich habe mich schon damals immer so gefragt, also ich fand immer Transmenschen total spannend, also Menschen, die das Geschlecht gewechselt haben. Ich fand das immer, dass sie das machen wollten und mussten, eher so ein gesellschaftspolitisches Problem, was privatisiert wurde. Und hatte mir immer eine Gesellschaft gewünscht, in der es gar nicht eher dieses Bedürfnis gibt, dass man jetzt sein Geschlecht wechselt. Also diese Binarität, dass die mal weg muss und dass alles irgendwie möglich ist und denke, vielleicht ist es auch so eine spinnerte Idee, aber dass wenn so eine Gesellschaft, wenn es so eine Gesellschaft gäbe, in der alle Identitäten möglich wären, von ganz männlich bis ganz weiblich und dazwischen 40, 50 andere, dann gäbe es vielleicht nicht diesen Druck von einzelnen Menschen, die sagen, ich bin aber gar nicht männlich, ich will weiblich sein, so. Und dieses Konzept der Non-Binarität ist ja jetzt noch nicht so alt. Es ist vielleicht 15 Jahre alt oder so und so richtig zur Reife gekommen in den letzten Jahren. Und ich habe das für mich entdeckt, dass ich sage, ja genau, das stimmt, ich bin eigentlich eine non-binäre Person. Und das ist mein Thema, was ich auch im Rückblick immer wieder behandelt habe in meinen Klanginstallationen gegen Homophobie, gegen Transfeindlichkeit. Oder über Passing Sounds habe ich eine Klanginstallation gemacht. Da ging es immer darum, dieses Konzept der Binarität aufzulösen. Und das geht, das ist für mich mein Sendungsbewusstsein. Und dazu möchte ich noch eines sagen. Ich will ja auch nicht so sehr den Monolog jetzt hier führen, Philipp. Also du kannst auch gerne mal dazwischen gehen.
Naja, was ich so gerade denke, ist, für mich gibt es nicht den klassischen Mann und die klassische Frau. Mhm. Also das ist ja...
Naja, es gibt ihn schon, ne? Für dich vielleicht auch nicht und für mich auch nicht, aber wir laufen ja in so einer Welt rum, in der die Farbe Frau rosa und das der Junge schon mit hellblauen oder blauen Höschen da irgendwie ausgekleidet wird, so sobald man einen Rock trägt oder so. Ich trage heute auch einen Rock. Du wirst ja sofort irgendwie komisch angesehen, wobei in Berlin gehört es ja mittlerweile zum guten Ton auch, dass man dann auch vielleicht nochmal anders angekleidet ist. Aber ich will das mal verbinden mit den Nachrichten. Ich habe ja 30 Jahre lang Nachrichten gemacht und ich bin so froh darum, erstens mal, dass ich das machen konnte, weil das war für mich irgendwie wie so ein Gerüst, in dem ich immer mein Einkommen hatte. Nachrichten waren für mich auch immer politisch, also Menschen zu informieren, wahrheitsgetreu, der Wahrheit verpflichtet zu sein, auch kritische Äußerungen in Empfang zu nehmen und damit umzugehen. Eine interessante Erfahrung hatte ich dann so vor 4, 5 Jahren gemacht, als ich dann versuchte, die gendergerechte Sprache in die Nachrichten zu bringen. Damals gab es Frau Schlesinger noch, die dann Herrn Skopin damals Wellenchef ansprach. Ach, ich wusste gar nicht, dass bei Radio 1 jetzt gegendert wird. Das dürfen doch nur die Leute von Fritz, also die jungen Leute, die sowieso nicht ernst genommen werden. Dann bekam ich halt die Bitte von damals, ich weiß nicht, Doro war da, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Also jedenfalls wurde ich gebeten, doch das Gendern in den Nachrichten zu lassen. Und ich bekam auch tatsächlich Hassmails, aber ich bekam auch sehr nette Mails.
Also Hassmails intern oder extern?
Nee, extern, von HörerInnen.
Okay.
Und habe ich gemerkt, das spaltet dermaßen, dass ich das jetzt auch tatsächlich sein lasse, weil sonst können die Leute nicht mehr den Inhalt der Nachrichten verfolgen, sondern regen sich nur noch darüber auf, wie der Nachrichtensprecher da jetzt plötzlich die Gendersprache einführt. Ja, da war das, aber das ist nur so als Beispiel dafür, dass ich, wenn es dann hochoffiziell wird, und Nachrichten haben ja immer noch so ein Format, was sehr, sehr genau und ernst genommen wird, was ja auch richtig ist, dann wird es dann halt an der Stelle ganz schnell schwierig. Und das war für mich eine Erfahrung. Ich habe dann zum Schluss in den letzten Monaten doch immer wieder mal, weil ich für mich ist das eine Sprache, die ist eben geschlechtergerecht. Sie spricht alle an. Und das wünschte ich mir eigentlich, dass es in der Richtung da auch weitergeht. Ja.
Ich habe jetzt von den letzten Nachrichten, hätte ich vielleicht auch da, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, was ich gerne mal aufzeigen wollte, so einer der ersten Nachrichten, die du bei Radio 1 gesprochen hast, 1997.
Oh, cool.
Da hören wir mal jetzt rein.
97.
Am 30.08.1997 war das.
22 Uhr.
Radio 1. Nachrichten.
Der amerikanische Bosnien-Sonderbeauftragte Gelbert hat sich im Machtkampf der bosnischen Serben erneut auf die Seite der Präsidentin Plavšić gestellt. Gelbert sagte am Abend nach einem Treffen mit Frau Plavšić in Banja Luka, sie habe die volle Unterstützung der USA und der internationalen Gemeinschaft. Zuvor hatte Gelbert der Serbenführung in Pale, die dem mutmaßlichen Kriegsverbrecher Karadzic ergeben ist, mit Konsequenzen gedroht, sollte sie ihre Haltung nicht umgehend ändern. Gelbert geht davon aus, dass die Übergriffe der serbischen Zivilbevölkerung gegen die Friedenstruppe SVOR und gegen UN-Polizisten von Pale aus.
Das finde ich deshalb so interessant, weil innerhalb von 3 Jahren jetzt die Stimme zu erkennen ist, die wir auch heute im Radio kennen.
Ja, gut erzogen worden.
Gut erzogen worden, ja. Was du über gendergerechte Sprache gesagt hast, ja, da muss ich mal drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Dass, wenn man das von jemandem mit so einer Perspektive gesagt bekommt, dann muss man das ein bisschen verarbeiten. Also muss ich mal wirklich drüber nachdenken. Was ich sagen kann, ist, ich habe den Eindruck, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass er gegenüber seinem eigenen Personal, was die Vielsichtigkeit und Vielschichtigkeit, also wirklich so eine Art Binnenpluralität der Person selber, mal offener war als heute. So kommt es mir jedenfalls vor. Das ist aber nur ein sehr, sehr subjektiver Eindruck, den ich habe, auch aufgrund meiner Erfahrungen. Wie siehst du das mit deinem Blick auf die letzten 31 Jahre?
Ich sehe auch einen ganz, ganz starken Backlash, also so einen Rückschlag auf jeden Fall, ganz deutlich. Nicht nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der bildet ja letztendlich die Gesellschaft dann auch ab. Ist ganz schrecklich. Also es gab so eine Aufbruchstimmung, von der ich schon erzählt habe, in den Nullerjahren, Zehnerjahren auch noch. Es gab vor allen Dingen, wir haben ja in den 90er Jahren gegeneinander auch gekämpft und jeder hatte die Wahrheit und man hörte sich nicht richtig zu. Und dann gab es plötzlich, interessanterweise, so habe ich das erlebt, da kam so eine neue Generation auf und die hat sehr offen gefragt und hingehört und es gab so eine neue Gesprächskultur, die gab so, habe ich so empfunden, in den Nullerjahren, in den Zehnerjahren. Und dann gab es aber diesen totalen Rückschlag, diesen Backlash, der kam sicherlich auch langsam, aber irgendwann habe ich gemerkt, boah, die Leute hören mich nicht mehr zu. Ich glaube, es ist durch die sozialen Medien entstanden, weil die Pluralität, also die Vielfalt der Äußerungen, alle sagen irgendwas und alle wollen gehört werden und alle fangen an zu schreien, so im übertragenen Sinne. Und man hört nicht mehr hin. Also die Gesprächskultur ist, finde ich, ziemlich leider, ja.
Ja, aber das ist ja das Faszinierende, was du da gerade ansprichst. Das müsste doch gerade bei Leuten, die medial schaffend sind, Journalisten, Autoren, sonst was, müsste das doch anders laufen. Und wo ich es daran ein bisschen festmache, ist, diese Generation von dir, die haben sehr unterschiedliche Ausbildungshintergründe. Ich habe hier Leute im Studio zu sitzen gehabt, deine Kollegen, Wolfgang Porsche, ein gelernter Elektriker, Thomas Haag, ein Straßenbahnfahrer, so. Und klar, die haben alle noch ihre zusätzlichen Ausbildungsgänge gehabt oder Studiengänge oder sonst etwas. Aber diese Verschiedenartigkeit ihrer Hintergründe dann in diesem Hexenkessel öffentlich-rechtlicher Rundfunk zusammengeführt, plus eine andere Debattenkultur. Also dieses, man hat sich auch mal, müsste ich vielleicht öffentlich mal richtig angegangen oder da sind auch mal die Fetzen geflogen, aber dann kam man irgendwie am nächsten Tag zusammen und die Sache war dann aber auch irgendwie abgegessen. Und mir fehlt das heute. Also ich sehe heute eine ziemlich gleichförmige Sorte Mensch von ihrem Ausbildungsstand her, die reinfließt in dieses System. Und ich sehe aber auch, also wenn man nicht dazu gehört, gehört man nicht dazu. Und das, ich sehe das hochproblematisch für so ein Produkt, was von seiner Vielschichtigkeit an Höreindrücken immer gelebt hat. Gerade Radio 1. Ich äußere mich ungern zu Radio 1, aber das war der Sender, das war eine heilige Kirche für die Ohren. Auch Fritz früher, also das Fritz, also Radio 1 war für mich immer das Altersheim von Fritz, ja. Aber diese Sorte, diese Durchgeknallten, dieses Ost-West-Ding und Handwerker mit Philosophiestudenten und der Politikwissenschaftler, der alles hingeschmissen hat, den sie mit der Nuckelflasche aufgezogen haben bei Fritz, Marco Seifert, so, egal, also jeder hatte da irgendwie seinen Platz. das war das, was auch die Ohren mitgerissen hat und was auch vorbildhaft für die Gesellschaft war. Und wie du jetzt so erzählst von diesem nicht-binären Dasein, dem sich gegenseitig zuhören, das fehlt mir total.
Also meine Erfahrung jetzt bei Radio 1 ist so ein bisschen umgekehrt. Ich war damals eher so, als Nachrichten waren wir immer so in der Blase gewesen, so in unserem kleinen Studio. Und ich habe in den letzten, deswegen tut mir das auch so leid, da nicht mehr zu arbeiten, weil ich glaube, das ist ganz viel Potenzial, was sie machen. Und so, also was ich total schön fand in den letzten Jahren mit meinen KollegInnen dort, tatsächlich mehr in Kontakt zu kommen und auch, dass viel mehr Austausch stattfand, so wie sich das Programm jetzt anhören wird zukünftig, nachdem so viele Leute auch gegangen sind, die wirklich das Radio geliebt haben. Also ich verstehe das überhaupt nicht, dass ab 1. Januar alle Leute rausgeworfen worden sind, obwohl die so tolle Sendungen gemacht haben. Ja, journalistisch anspruchsvolles Radio, wo gibt's das noch? Ich höre es bei Radio 1 noch und ich höre es auch beim Deutschlandfunk. Also ich finde immer, Deutschlandfunk war für mich früher die Hasswelle, weil das war bürgerliches Scheißradio. Und jetzt denke ich so, wow, was man da manchmal so hört.
Ja. Yeah.
Unglaublich.
So. Hoffen wir mal, dass diese nächste Programmreform das nicht alles kaputt macht. Ja, ja, es gibt bei Radio 1 nach wie vor Leute, die ich irrsinnig toll finde. Julia Fissmann zum Beispiel.
Ja.
Und auch eine Dorothee Hackenberg fand ich immer
engagiertes Programm. Also man merkte so, die bluteten für das Radio und tun sie ja heute wahrscheinlich auch noch. Philipp Meinhold auch. Also das sind, ich will eigentlich gar nicht Namen nennen, aber ich finde sie alle irgendwie, also auch die Morning Shows, da sagen immer alle so viele, oh, das kann ich nicht mehr hören, was weiß ich. Also wenn man sich den Radiomarkt in Deutschland heute anhört, ich bin ja manchmal in Hessen unten oder mal in Süddeutschland und so, es ist, oder in Hamburg, es ist Wüste und da guckt Radio 1 guckt da noch raus irgendwie. So, also ich will jetzt hier nicht rumschleimen, aber das ist wirklich so. Also ich höre das immer noch auch privat.
Ja, unbedingt. Also dass es noch hervorsteht, das ist ganz klar, ja. Christian, du musst unbedingt nochmal wiederkommen. Das ist da ist ja so ein Gesprächsbedarf auch und da ist so einer, da sind so viele Themen, über die man wirklich in der Tiefe mal reden müsste. Das bewegt mich auch total, was du gesagt hast, das muss ich eigentlich mal so sagen. Zum Schluss der Sendung, was ich noch wenigstens anreißen möchte, ist diese Liebe zur Klangkunst.
Ja.
Dich zieht es jetzt dann... Hast du schon mal reingeschnuppert zum Hörspielfestival? Wie ist das?
Das Hörspielfestival, da will ich dieses Jahr, plane ich auch mitzumachen in der Organisation so. Zum Thema Klangkunst nochmal, was mich total, ich mache immer Kunst als Intervention im öffentlichen Raum, also dass Leute auf was gestoßen werden. Ich hatte zum Beispiel mit einem Freund zusammen so eine alte Wäscheschleuder mit Stahlblumen, da ging es um gegen Homophobie, Transphobie, das hat so ein bisschen da dargestellt, die 50er Jahre, die Beschleunigung der dargestellt in dieser Trockenschleuder, die Blumen hängen drüber und man hört Geschichten von Menschen, die unter dem Paragraph 175 gelitten haben und auch zum Teil im Gefängnis saßen. Das ist nur ein Beispiel von vielen anderen Klanginstallationen, die ich gemacht habe, wie gesagt, immer im öffentlichen Raum, dass Leute darauf stoßen, weil Kunst in Museen interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber da hat sie auch sicherlich ihren Platz. Ich wollte zum Abschluss, was mir nochmal ganz wichtig ist, weil ich nämlich auch in der Erinnerungsarbeit unterwegs bin, also mit Jugendlichen arbeite, in Audio-Workshops. Julia Fissmann war vorhin eben angesprochen, wir hatten ja ein Radio Day letztes Jahr direkt von der Gedenkstätte Ravensbrück. Sound in the Silence heißt dieses Projekt. Da war ich letztens gerade wieder eine Woche lang unterwegs und habe mit Jugendlichen zusammengearbeitet in einem Audio-Workshop. Andere Workshops wurden auch angeboten. Wir haben dann am Ende der Woche eine Performance gemacht. Was mir total wichtig ist, dass junge Menschen, die jetzt, die heute oder die vor 20 Jahren geboren worden sind, dass es eine Erinnerung gibt an eine Zeit, die, wo andere sagen, das sei ein Fliegenschiss in der Geschichte gewesen, was so ganz schrecklich ist. Also dieser Rechtsruck, von dem wir vorhin sprachen, der Backlash, der ist ja ganz deutlich auch zu spüren. Und da ist es mir ganz wichtig, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten, ihnen auch Erinnerung, Geschichte über Kunst zu vermitteln, dass dieses Projekt Sound and the Silence arbeitet so, dass Menschen sozusagen über ihre eigene Kunstprodukte dann an die Geschichte herangeführt werden, an eine schreckliche Geschichte.
Liebe Alex Berlin-Hörer, jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss.
So, und jetzt erzähl weiter. Also deine Erinnerungskultur, wie ist das? Das machst du immer noch weiter, das wirst du auch in Zukunft
genau,
machen.
Ja.
Ja, und an dieser Stelle, da ist eigentlich die Radiosendung vorbei. Wir haben denn uns noch etwas weiter unterhalten und ja, aus leichten technischen Schwierigkeiten, die unbekannterweise resultiert sind, hören Sie jetzt so einen leichten Abfall im Ton? Das bitte ich zu entschuldigen.
Ja, ja. Also es gibt dieses Projekt Sound in the Silence. Das ist, das wurde bisher vom Ministerium hier für Jugend erinnert, hieß dieses Projekt. Wurde das finanziert. Dieses Programm ist jetzt ausgelaufen. Aber wir machen das schon seit 15 Jahren und wir wollen das auch weiter machen. Das ist so, dass dann Jugendliche, in dem Fall waren es von der Universität, von der Freien Universität Berlin und von Coburg dieses Jahr, Studierende der Sozialarbeit und der Geschichte, die dahin kamen für eine Woche, die Geschichte von Ravensbrück, von dem Frauenkonzentrationslager mitbekommen haben, wurden dann so gebrieft oder eine Ausstellung gesehen, über das Gelände gelaufen, dann hatten wir 4 Tage Zeit mit einem Workshop, also mit Workshops, die jungen Menschen an die Geschichte heranzuführen und sie dazu zu bringen, einen eigenen Ausdruck zu finden zu denen. Also nicht nur Geschichte zu rezipieren, sondern auch wiederzugeben, eine eigene Stimme zu finden. Sound in the silence. Ja, also man ist ja erstmal still und gedenkt und das sprachlos auch, ob dieser ganzen Gewalt und Grausamkeiten, die da passierte. Und dann machen wir am Ende dieser Woche so eine Performance, wo dann diese verschiedenen Kunstformen zusammenkommen. Wie gesagt, ich habe einen Audio-Workshop. Wir nähern uns da über Stimme, Ton, Klang. Wir machen Hörspaziergänge über das Gelände dieser Geschichte an. Dann gibt's Tanz und dann gibt's Spoken Word, Creative Writing und ein Choir noch. Und dann kommt es am Ende alles zusammen und dann gibt's werden dann am Freitag und am Samstag eine Performance. Und ja, das ist für mich nach wie vor sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, die offizielle Linie geht ja mehr immer in Richtung AfD und vergessene Geschichte. Mhm. Was soll man noch damit anfangen?
Julia Fissmann schrieb bei Facebook auch, dass sie sich darum bemühen, dich vor allem für solche besonderen Radio Days weiterhin irgendwie engagieren zu können. Und ich vertraue da auch auf Philipp Meinhold, der ja auch jüdische Wurzeln hat und sich selber irgendwie in die Vorahnen seiner Lebenslinien reindenken und reinarbeiten musste, dass er da
tolles Buch hat er geschrieben, ja.
Sich da gekonnt und schlau durchsetzen kann für dich. Mhm. Für eine plurale Gesellschaft im Radio mit Jung und Alt, komische, starke und starre Linien zieht, ja. Egal welche Menschen dort Radio oder Audio generell machen. Ja. Christian, wir müssen uns unbedingt nochmal zusammenschalten, treffen, weil das ist so aufwühlend gewesen. Jemand, der so intensiv lebt, der aber auch so sehnsüchtig eingeschränkt vielleicht einige Jahre selber in seinem Leben war und dann mit so einer gewissen Grunddankbarkeit auch irgendwie heute durchs Leben geht. Dadurch war es was Urpositives ausstrahlt. Das machst du für mich. Ja. Das ist schon sehr vorbildhaft. Ich bin so jemand, der ist ja manchmal sehr, sehr jähzornig und auch nachtragend. Und also das war heute eine regelrechte Therapiesitzung.
Okay, vielen Dank.
Das, wenn du mal, mal gucken, mit was man das vergüten kann. Vielleicht wird kein Getränk oder so.
Ja. Christian. Vielen Dank auch, dass du mir das Wort verteilt hast. Naja.
Ja, vielleicht ist das ja für irgendjemanden da draußen auch eine Inspiration, mit dir was zu machen, weil ich hätte nie gedacht, was sich da für ein Kosmos auftut. Hm. Man sich mal sich die Zeit auch für dich nimmt und mal in Ruhe neben den Nachrichten sich mit dir unterhalten kann.
Und mein Sendungsbewusstsein ist nicht erloschen.
Das ist sehr, sehr schön. Also, liebe Interessenten da draußen, Herr Find ist nach wie vor aktiv und auch in Sachen Museumspädagogik sehr gut dabei. Also, ja, melden Sie sich bei uns. Ich kann da vielleicht mal einen Kontakt vermitteln. Christian, bis bald.
Ja, bis bald. Mach's gut.
Ja, das war eine neue Ausgabe der Medienhölle, Querstrich, eine Art Visual Radio von Time for Vinyl. Das ist eine Radiosendung, die gibt es immer montags bei Alex Berlin. Das ist ein Ausbildungsrundfunk, ursprünglich ein Bürgerrundfunk und Bürger können auch immer noch dort aktiv sein. Es ist eine schöne kleine öffentlich-rechtliche Rundfunkinseln. Ich lade Sie herzlich ein, auch immer mal wieder bei mir da einzuschalten. Aber auch hier so als Visual Radio ist das ja auch schön. Ja, und denken Sie immer daran, nicht? Ein Like nicht vergessen, Abo für unseren kleinen Kanal und dass wir so ein bisschen bekannter werden als Radiohedonisten, Medienjournalisten, Leute, die mit viel Liebe zum Journalismus auch aus der öffentlich-rechtlichen Rundfunkwelt entstammend sich neue Felder erschließen. Und damit entlasse ich Sie, wann auch immer Sie mir hier zugeschaut haben, in die Nacht oder in den Tag oder in den Alltag Ihres Lebens. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.